Ich über Befreiung sprechen. Befreiung ist ein wunderbares Ding. Wer einmal befreit ist, der ist immer befreit. Das ist meine Botschaft. Wer einmal schwimmen kann, kann immer schwimmen. Wer einmal Radfahren kann, kann immer Radfahren. Wer einmal frei ist, der ist immer frei. Er weiß, wie man sich als Freier bewegt, und der wird sich mit was anderem nicht mehr zufrieden geben, mit Zwang und Druck und Hektik und Stress und so weiter. Der wird sich frei halten. Aber zuerst lade ich noch ein für die nächsten Gottesdienste. Wir haben von Montag, den 15. bis Freitag, den 19. Oktober, Heilungsgottesdienste und Segnungstage mit Billy Smith aus USA. Und ja, er ist bei uns kein Unbekannter, kommt schon seit über 11 Jahre oder 12 Jahre hierher. Und wir erleben Wunder, Gottes Berührung, Gottes Gegenwart. Und ihr seid alle ganz herzlich eingeladen. Und sagt weiter euren Freunden und Bekannten: Heilungstage mit Billy Smith von Montag, den 15. bis Freitag, den 19. Oktober. Dann dazwischen, also morgen, am Freitag wird das Thema sein: Was kann man gegen Verführung tun? Die Verführung ist weltweit, global alles. Wir können uns nicht entziehen, den Massenmedien können wir nicht entziehen. Wir stehen in einer Welt voller Druck und Verführung und Irrlehre und Sektierertum und so weiter. Was kann man dagegen tun? Wir müssen lernen, wie Fische, lebendige Fische, gegen den Strom zu schwimmen. Da habe ich eine Botschaft von Gott dafür, und ich möchte dich herzlich einladen. Am Samstag wird das Thema sein: Gottes Kraft in dir. Gottes Kraft ist nicht nur draußen im Universum, Gottes Kraft ist nicht nur in der Schöpfung, Gottes Kraft ist auch in dir. Und das ist ein Geheimnis, die Kraft Gottes in dir, was du vermagst, wenn du mit Gott zusammenbunden bist, wenn du mit Gott rechnest, wenn du dich Gott übergibst und überlässt deine Situation. So, und am Sonntag, wir werden am Sonntag Erntedankfest haben, und ich habe eine Botschaft gegen das Vergessen. Also du solltest nicht vergessen, was er dir Gutes getan hat, der dir deine Sünden vergibt und alle deine Gebrechen heilt. Gott ist ein guter Gott, und wir wollen die Ernte mal sehen, was wir in diesem Jahr geerntet haben. Wir Berliner sind ja keine Landsleute oder Bauern und Landwirte, aber doch der eine oder andere ein Gärtchen oder Balkon oder so weiter. Und was er da geerntet hat, das wollen wir bringen und hier ein Altar aufbauen und einfach Gott preisen für die Ernte. Aber die geistliche Ernte ist noch viel wichtiger als die materielle Ernte oder nur Gemüse und Obst zu ernten. Und dann werde ich auch gleichzeitig das Material für die Gemeindebibelschule ausgeben. Ihr habt den 1. Timotheusbrief. Auch da, das Material ist fertig soweit. Das muss nur noch jetzt gedruckt werden, und das geht dann ganz schnell, damit wir weitermachen können. Wir möchten nämlich einmal durch die ganze Bibel als Gemeinde durchgehen. Und wir haben schon eine ganze Menge schon durchgearbeitet. Also ich bin eigentlich begeistert, was ich schon selbst gelernt habe in der Zeit, in der Vorbereitung. Und sind etwa 40 Seiten. Und dann hast du wieder Material für einen Monat zu arbeiten, zu verarbeiten. Und man lernt, das sind einige gute Gedanken, was sich auch heute hier kurz betrachtet, habe ich auch etwas rausgeholt über Sklaverei. Was ist Sklaverei? Wir lesen ja in der Bibel von der Sklaverei. Paulus und Jesus haben Sklaverei nicht abgeschafft, und die Apostel haben Sklaverei auch nicht abgeschafft. Warum? Was bedeutet Sklaverei? Wird in diesem 1. Timotheusbrief auch betrachtet. So, Befreite sind frei und bleiben frei, für immer. Denn wenn der Sohn frei macht, das ist mein Schlüsselvers heute, der ist immer frei. Wir leben in aufregenden Zeiten, wenn wir dran denken, wie Deutschland plötzlich die Mauer fiel und wie plötzlich alles so schnell passierte. Und was passiert? Es ist passiert. Du kannst Dinge, die geschehen sind, nicht mehr rückgängig machen. Erfahrungen, die du gemacht hast, die kannst du nicht einfach auslöschen und sagen, das habe ich nicht erlebt. Das sind Meilensteine in unserem Leben. Also wer frei geworden ist, von wem auch, von was auch immer, der weiß, was Befreiung ist. So auch die Freiheit, es ist ein Prozess, denn Sünde knechtet, das wissen wir, und des Menschensohn ist gekommen, also Jesus ist gekommen, um die Werke Satans zu zerstören. Jesus kam nicht, um Satan zu zerstören, sondern um die Werke Satans zu zerstören. Das ist ein Geheimnis, wenn du vorsichtig liest, vorsichtig an die Bibel rangehst. Er kam, um die Menschen von der Knechtschaft der Sünde zu befreien. Denn der Mensch hat sich ja unbewusst eingelassen auf die Sünde. Und jetzt praktisch die ersten zwei Menschen, Adam und Eva. Und jetzt sind alle anderen, die nachher geboren sind, sind alles in der Sklaverei geboren. Ich war bei Kalkutta in Indien, in der Nähe von einer riesigen Leprastation. Und da spielen Kinder. Die sind in der Leprastation schon geboren. Die sind aufgewachsen. Die kennen nicht mehr anders als nur Lepra. Obwohl sie gesund sind, aber sie sind in einer Leprastation. Und so ist auch der Mensch, der unter der Sünde geboren ist, der weiß nichts anderes, der kennt nichts anderes und der denkt, das ist normal. bis irgendjemand kommt und sagt, du, das ist gar nicht normal. Und so ist Jesus gekommen und hat gesagt, Leute, hier dem Satan zu dienen, was es auch immer ist, ist nicht normal. Gegen Gott zu rebellieren, ist nicht normal. Gott ungehorsam zu sein, ist nicht normal. Was ist das Normale? Sünde knechtet an die Materie, an das Sichtbare, an Abhängigkeiten, an das Vergängliche, an das Böse. Böse ist eigentlich im Blick zu Gott. Böse ist also was gegen Gott gerichtet ist, gegen das Gute. Und vieles ist gegen Gott gerichtet. Wenn ich die 10 Gebote nehme, die 10 Gebote gehen in diese Richtung. Du sollst deinem Nächsten gegenüber nett und freundlich sein und deinen Nächsten lieben. Jesus kam also, um die Werke Satans zu zerstören, was der Satan alles angerichtet hat. Satan ist ausgegangen, die Schöpfung zu zerstören, Gottes Werke zu zerstören, den Menschen von Gott wegzubringen. Das ist also dieser Fluch, den er über uns gebracht hat, diese antigöttliche Gesinnung. Jesus hat uns den Vater vorgestellt. Ihr müsst vom Vater keine Angst haben. Der Vater ist gut, der Vater ist lieb, der Vater wartet auf euch, so wie der Vater vom verlorenen Sohn, er wartet auf dich. Komm heim, verlorenes Kind. So kam Jesus und brachte die Botschaft. Aber Satan versucht uns alles, Gott wieder abspenstig zu machen von Gott. Er versucht uns von Christus abspenstig zu machen. Vom Heiligen Geist macht er uns abspenstig, das alles von unten. Ist gar nicht, vom Teufel kommt der Heilige Geist nicht. Der Teufel ist immer böse und versucht die Menschen irgendwie gegen Gott in Rebellion zu bringen. Versucht den Menschen Schuldgefühle einzusuggerieren. Und wenn du einmal Schuldgefühle hast, du wirst nicht mehr frei. Und das Größte, was Jesus gebracht hat, ist, dass wir die Freiheit von den Schuldgefühlen haben. Ich muss nichts wegdenken, ich muss nichts wegreden, ich muss nichts irgendwie wegarbeiten. Es ist schon alles fort. Es ist vollbracht, hat er auf Golgatha gesagt. In Römer Kapitel 7 betet Paulus oder sagt Paulus, wer wird mich erlösen von dem Fluch der Sünde? Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann sehen wir im Kapitel 8, nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Wir sind erlöst. Also, das ist die Macht Jesu Christi, die macht uns frei von der Gewalt der Sünde, denn die Macht Jesu ist größer, ist stärker, ist ewig, ist bleibend. Satans Macht vergeht. Der hat keine Macht. Der hat Macht vielleicht für 21 Tage als Engel des Lichts. So lange kann er aushalten, kann dir immer wieder 21 Tage lang einsuggerieren. Aber am 22. Tag hat er verloren, weil er keine Energie mehr hat. Durch die Sünde kam alles Negative in dieser Welt und da wurden Menschen Sklaven. Sie wurden missbraucht für Menschenzwecke, für negative Zwecke, für irdische Zwecke, für vergängliche Zwecke. Wurde gebraucht, um Gott zu beleidigen. Sag doch deinem Gott ab. Das ist also, was der Satan versucht, immer wieder einzusuggerieren, um Gott zu beleidigen, die Schöpfung zu zerstören. Und wir sehen, die Schöpfung wird zerstört, regelrecht durch die Klimasache und durch Umweltverschmutzung und durch die ganzen Gifte, was der Mensch verstreut. Und der Mensch wird angesetzt vom Satan, der wird verletzt und verletzt dann andere. Und das ist nämlich dieser Fluch, dass der Mensch, der in Sünde lebt, einander sich verletzen, sich gegenseitig verletzen. Das ist also dieses Verhängnis, dieser Teufelskreis, von dem man spricht. Du bist verletzt, du verletzt wieder andere und der andere verletzt wieder andere. Und es wird schlimmer und schlimmer und das steigert sich dann ins Endlose. Jesus kam, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei, der muss nicht mehr andere verletzen. Der kann anderen vergeben, der muss nicht nachtragen, der kann vergessen und der kann liegen lassen. So Satan versucht also, die Psyche der Menschen zu zerstören, den Geist der Menschen zu vergiften, bis niemand mehr übrig bleibt, bis den Leuten das Spaß am Leben vergeht und bis keiner mehr selig wird. Aber Gott sei Dank, in meiner Bibel heißt es, und der Herr wird die Zeit verkürzen, damit noch einige selig werden können. Würde die Zeit nicht verkürzt werden, würde kein Mensch selig werden. Der größte Sklavenhalter im Universum, das ist der Satan selbst. Wenn er jemand hat, er kommt nicht vom Satan frei. Du bist wie gekettet mit eisernen Ketten. Nur einer kann sie sprengen und das ist Jesus Christus. Nur einer. Kannst du da Amen sagen? Jesus kann die Ketten sprengen. Er ist der Einzige. Er hat alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Alles andere ist zwecklos. Du kannst versuchen mit Therapien, du kannst versuchen mit Psychologie, du kannst mit allem Möglichen versuchen, dich frei zu denken, frei zu reden, frei zu machen. Du schaffst es nicht. Du kannst nicht über deinen Schatten springen. Nur einer kann uns hier rausholen aus dieser Grube, in die wir hineingefallen sind und von dieser Falle, und das ist unser Herr Jesus Christus. Der Teufel gaukelt uns ständig Lügen vor. Du kommst nicht weg, weißt du, du kommst wieder zurück zu mir. Ich weiß es sowieso, du bist von mir abhängig. Also du wirst dich wieder erinnern. Und diese Erinnerung ist es, womit er immer wieder operiert und arbeitet und versucht, diese Erinnerung in dir wachzurufen. Aha, weißt du noch? Die Macht der Sünde, also er versucht dich zu beschuldigen durch Anklagen, durch Verdacht und vieles andere mehr, versucht er dich festzunageln an sich selbst. Die Erinnerung und dieses Gedenken. Und deshalb haben wir immer wieder Gedenktage. Gut, von Tag der Deutschen Einheit ist auch so ein Gedenktag, aber die Leute denken an viele andere Sachen, an die Schuld der Deutschen, was der Deutsche vor 70 Jahren oder 80 Jahren, was die Deutschen gemacht haben. Schuldgefühle, was? Man vergisst es nicht, man kann das nicht vergessen, will es auch nicht vergessen, weil vielleicht einige dabei was verdienen. Ist auch egal, aber diese Schuldgefühle einfach werden einsuggeriert. Denk, was du getan hast. Denk, was passiert ist. Denk, wo du herkommst. Denk, wer du bist, bild dir nichts ein. So, du darfst dann dem Satan nicht zu weit entfernen und ihn nicht zu weit verlassen, der holt dich wieder zurück. Nach 3 Wochen, 4 Tage. Also ich habe auch, als ich einige Suchtprobleme hatte in meinem Leben und nicht loswerden konnte, ich habe alles Mögliche probiert, ich habe mich angestrengt, aber immer wieder zog die Macht der Sünde, die Macht der Sucht mich immer wieder zurück. Sucht heißt etwas vom Suchen, man sucht etwas und die Sucht zog mich immer wieder zurück, bis Jesus kam und mir diese Sucht weggenommen hat und mein Vakuum erfüllt hat. Der Mensch ist ein Suchender und bleibt ein Suchender, so wie der verlorene Sohn. Wenn das nicht so geht, also wieder immer wieder so sanft zurückzuholen, dann versucht er mit Drohungen, dann versucht er mit Panik, dann versucht er mit Angst. Er versucht, den Menschen mit Ängsten an sich zu binden. Vor Gott müssen wir keine Angst haben. Und Jesus ist gekommen, um diese Angst vor dem Schöpfer wegzunehmen. Jesus hat gesagt, sag doch zu Gott, aber Vater, sag doch unser Vater, mein Vater. Wir können mit Gott per Du sein und da ist plötzlich die Angst vor Gott weg. Und wenn du vor Gott keine Angst hast, warum musst du dich da quälen lassen? Bei unseren Kindern haben wir immer so eine Geschichte erzählt von der Macht der Sünde. Da ist irgendwo ein Missionar in Afrika, der hat 2 Knechte, einen ganz bösen, krantigen, grimmigen Knecht, der ist für die Küche zuständig und dann einen jungen Burschen, da hat er für den Garten und draußen für die Arbeit, der ist zuständig. 2 Knechte hat er und so weiter. Aber der junge Bursche, der hat immer so einen Spaß, auf Enten zu schießen oder Gänse zu schießen. So wenn die Gänse zum Gänsemarsch kommen, dann nimmt er seine Schleuder und schießt. Und der Missionar hat gesagt, hör mal, wenn ich jetzt weggehe, und der Missionar fuhr weg, und dann sagt, wenn ich weggehe, schieß nicht auf die Gänse, mein Lieber. Und was ist passiert? Der Missionar war gerade um die Ecke und da kam so ein schöner Gänsezug vorbei, nahm seine Steinschleuder und zack, und eine hatte schon erschossen. Und dann schnell verscharrt und das Problem war eigentlich erledigt. Und das ist Sünde. So ist Sünde. Man begeht eine Sünde. Aber der alte, knorrige Diener im Haus, der nur fürs Innen zuständig war, der hat es gesehen. Dann kommt der junge Bursche rein und sagt, hol mir Wasser. Dann sagt der junge Bursche, nein, das ist nicht meine Aufgabe. Du musst das Wasser selber holen. Du bist für die Küche zuständig. Du musst, hol das Wasser. Nein, das ist nicht meine Arbeit. Denk an die Gans. Und so. Und dann hat er natürlich Wasser geholt, weil er an die Gans gedacht hat. Und dann sagt er, putz hier den Boden. Sagt er, das ist nicht meine Arbeit, das ist deine Aufgabe. Denk an die Gans. Und dann kommt wieder was anderes, mach das. Dann sagt er, weißt du, ich bin für den Garten zuständig, ich bin nicht hier für die Küche und für das Haus zuständig. Denk an die Gans. Das hat den Jungen fertig gemacht. Und genau das ist die Macht der Sünde. Das ist Sklaverei. So wird man ein Sklave. Man macht einen Fehler, irgendwo fällt man durch, irgendwo versagt man, irgendwo wird man schwach und dann hält der Teufel einfach das vor. Denk an die Gans. Und der Junge konnte nicht mehr aushalten. Der denkt, jetzt endlich muss der Missionar kommen. Und er hat so gedacht, ihn so festgehalten. Also ich muss jetzt dem Missionar sagen, bevor der Missionar nach Hause kommt und der Mann das alles ihm erzählt, muss ich dem Missionar alles erzählen. Er rennt hin, wartet auf dem Bahnhof und dann kommt der Missionar und sagt, Herr Missionar, ich habe einen Fehler gemacht. Du warst noch gar nicht weit weg, habe ich schon die Gans erschlagen oder erschossen. Und das tut mir leid, ist passiert, die Gans habe ich dort und dort verscharrt. Dann sagt der Missionar, das habe ich sowieso gewusst, dass du das machst. Und das vergisst es, das ist, also ich verzeih dir. Und er ist nach Hause gerannt, rennt nach Hause, kommt an und dann schimpft schon der knurrige, grantige Knecht und Diener des Hauses: Wo warst du die ganze Zeit? Wo treibst du dich? Denk an die Gans. Du musst die Küche, du musst das Wasser holen, du musst die Küche machen. Denk an die Gans. Sagte, ich habe an die Gans gedacht. Ich habe dem Mann schon alles erzählt, dem Missionar. Und der hat gesagt, es ist alles vorbei, ist das alles vergeben. Also ich muss nicht mehr dein Knecht sein. So kommt man aus der Sklaverei, aus der Knechtschaft Satans heraus. Das ist die, so wird die Macht der Sünde in unserem Leben gebrochen. Wenn der Sohn frei macht. Du musst nur Jesus sagen, Jesus, ich habe einen Bock geschossen. Wie ist es passiert? Wie ist es ausgerutscht? Ich weiß es gar nicht, wie es dazu kam, aber es ist passiert und so weiter. Und du wirst merken, wenn er dir Vergebung zugesprochen hat und der Heilige Geist gibt deinem Geist Zeugnis, dann weißt du, ich muss nicht mehr an meine Gans denken. Ich bin frei. Jesus befreit uns von diesen ganzen Schuldkomplexen. Weißt du, der Mensch hat gesündigt in seiner Unschuld, in seiner Naivität, in seiner Dummheit. Es ist passiert. Und wenn es einmal passiert ist, kannst du nicht mehr ungeschehen machen. Und so werden Sklaven produziert. Wir haben ja ganz falsche Bilder von Sklaven. Wir denken, Sklaven sind unterdrückte Menschen, so aus dem Bürgerkrieg, also das von USA, wo die auf den Plantagen arbeiten. Aber Sklaverei gab es schon immer. Sklaverei sind Arbeitskräfte, die dann irgendwie sich selbst verdingt haben, selbst verpflichtet haben. Also entweder sind sie in Schulden geraten, und die haben sich dann im Altertum, in der Antike als Sklaven dann zur Verfügung gestellt, bis ihre Schuld abgezahlt war. So, aber wann ist deine Schuld abgezahlt? Wann sind deine Sünden abgearbeitet? Deshalb, Jesus kam in dieses Sklavenhaus und hat für Geist und Seele Erlösung gebracht. Und ich möchte betonen, die meisten Menschen denken, wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Zuerst mal an Seele und Geist. An der Seele und Geist wird die Freiheit vollzogen. Die Freiheit wird nicht vollzogen am Körper. Zuerst an Seele und Geist. Du bleibst der Alte, wie du warst. Aber es ist alles vergeben. Du musst nicht mehr dran denken. Du musst nicht mehr nachts träumen davon. Du hast es aufgearbeitet. Dir ist Vergebung. So wie dieser kleine Junge, und er hat dem Missionar alles gesagt. Es ist vorbei. Ich muss mich nicht mehr quälen. Sklaverei, das erste große Gebot, wo Gott gegeben hat den Israeliten: Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine andere Götter haben. Ich bin der Gott, der dich aus Ägyptenland, aus dem Diensthause, aus der Sklaverei herausgeführt habe. Weißt du, und die waren herausgeführt aus der Sklaverei, die waren in der Wüste, aber die waren immer noch ägyptisch. Die haben ägyptisch gedacht, also sobald sie kein Brot hatten, haben sie geschrien. Und wären wir bloß in Ägypten geblieben, hätten wir noch unser wenigstens Fisch noch und hätten wir wenigstens unser Knoblauch. Sie haben immer ägyptisch gedacht. Weißt du, du kannst befreit sein, du kannst draußen sein und doch ein Gefangener. Gefangener von Meinungen, Gefangener von dem, was Leute denken. Das ist furchtbar, wie manche Leute gefangen sind. Was denken die von mir? Manche trauen sich nicht einmal mehr zu bewegen, weil sie Angst haben. Was denken sie von mir? Nicht nur, was reden sie von mir, sondern was denken sie von mir? Sklaven von Gedanken, von der Meinung anderer Leute. So, sie haben die ägyptische Lebensweise noch beibehalten, ihre ägyptischen Vorstellungen und so weiter, ihre ägyptischen Forderungen, Brot und Wasser und Fisch und was weiß ich, oder Wachteln. Sie waren nicht verändert und sie haben 40 Jahre gebraucht, bis sie von diesem sklavischen Denken frei wurden. Und das ist die Tragödie. Denn wenn der Sohn frei macht, weißt du, Jesus arbeitet nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. So ist die Arbeitsweise des Heiligen Geistes, von innen nach außen. Was wir vom Gesetz hier jetzt im alten Israel sehen, da versucht Gott von außen, indem sie rausführt aus Ägypten, eine neue Umgebung. Vielleicht werden sie da freier, aber die neue Umgebung bringt dir keine Freiheit. Du kannst überall hingehen und so weiter, du bleibst dasselbe. Tolso erzählt einmal, selbst wenn du zum Mond fliegen würdest, du würdest die Trichinen, die du hast, selbst mitnehmen zum Mond. Selbst dort würde diese Krankheit, dieses Übel mit dir gehen. Du kannst auswandern, du wirst dich überall dasselbe, dich selbst finden, denn das Problem ist innen drin. Sklaverei ist eine Herzenssache, ist eine Gedankensache, ist eine Sache der Seele und des Geistes. So, du kannst alles haben und doch ein Sklave sein, Sklave von Angst. Nur als Beispiel. Sklave von irgendwelche Dinge, die dich fix und fertig machen. Erlösung ist etwas Einmaliges, was Jesus vollbringt, und du bist frei. Und er sagt, sei frei, sei los, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Du bist nicht mehr am Bett gebunden. Du kannst jetzt ein anderes Leben leben, wenn du willst. Du musst natürlich selber aufstehen und du musst selbst einen gewissen Schritt tun in der Freiheit. Der Starke ist gebunden. Der Gefängniswärter ist gebunden. Jetzt musst du nur selber aufstehen und rausgehen. Das ist deine Sache, in die Freiheit zu gehen. Der Herr wird dich nicht in die Freiheit bringen. Es ist deine und meine Aufgabe, jetzt in die Freiheit zu gehen. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Wir werden als Freie geboren, aber wir werden immer wieder dann gefangen von der Gesellschaft, von Meinung, von dem System. Die Freiheit, die muss man sich erkämpfen, jeden Tag neu. Du bist frei, aber du musst jetzt die Freiheit halten, dass niemand dich zu einem Knecht macht. Ich kenne Leute, mir ist es selber passiert, ich bin Christ geworden, habe mich taufen lassen, habe an Jesus geglaubt, habe Jesus lieb gehabt, war von Jesus begeistert. Da kommen die Leute gleich, füllen Sie bitte einen Zettel aus, dass Sie Mitglied bei uns werden. Weißt du, und die wollten mich gleich zum Mitglied machen. Und ich bin natürlich Mitglied geworden, weil ich keine Ahnung hatte. Ich dachte, das ist so. Wir sollten aufhören, Mitglieder zu werben. Und wir werben auch hier keine Mitglieder. Wir werben Menschen zu Jesus, wollen Menschen zu Jesus bringen. Und Jesus bringt und hält die Menschen an die Gemeinde. Und nicht eine Mitgliedskarte. Und ja, und dann musst du so und so viel Mitgliedsbeitrag zahlen, nachher, wenn wir dich taufen. Und ja, natürlich, mir ging es nur um die Taufe. Und ich habe mich taufen lassen, aber Leute versuchen sich gleich als Mitglied zu bekommen. Wir sollen Glieder am Leib Jesu Christi sein. Und dann alles andere. Wir finden schon Gemeinschaft und Gemeinden untereinander. Erlösung ist etwas Konkretes, etwas Einmaliges. Wen der Sohn frei macht, der ist recht frei, richtig frei. Wer einmal erlöst ist, der bleibt erlöst. Es sei denn, er verschläft seine Erlösung und verpasst und vermasselt alles. Weißt du, da fangen Menschen nachher, nachdem sie erlöst werden, da werden sie bigottisch. Da werden sie religiös, da werden sie scheinfromm. Dann tun sie alles nur, um den anderen gut im guten Licht zu stehen, damit sie anderen gute Gedanken über einen haben, damit sie denken, guck mal, so geistlich ist der Bruder, so geistlich ist die Schwester. Guck mal, die betet so viel. Aber Gott sieht, Gott schaut, wie ist das Privatleben? Wie sieht es zu Hause aus? Nicht, wie es in der Gemeinde ist, wie die Fassade, sondern wie sieht es hinten drin? Hinter der Fassade. Es gibt Dinge, die nur einmal passieren. Zum Beispiel, du wirst nur einmal geboren. Kannst nicht immer wieder sagen, ich fange jetzt nochmals von vorne an. Würde ich vielleicht gerne machen. Nikodemus kommt und sagt, ja, wie muss ich wieder geboren werden? Muss ich wieder im Bauch der Mutter zurück? Du wirst nur einmal geboren. Du stirbst nur einmal. Weißt du, ich glaube nicht an eine Inkarnation, dass ich immer wieder komme. Nächstes Mal komme ich als Kaktus oder als eine Maus oder als Schmetterling zur Welt oder als Spatz. Ich bin geboren und den Menschen ist gesetzt, einmal zu sterben. Und du bist nur einmal auf dieser Welt. Und deshalb ist wichtig, dass du lebst. Das Leben, das da ist richtig. Kaiser Julian, der Abtrünnige, zuerst war Kaiser Konstantin, der wurde Christ. Und dann kam Kaiser Julian und der wollte alles rückgängig machen. Ließ sich aber auch taufen, 20 Jahre nach der Taufe, wurde er wieder Heide. Er wollte wieder Heide werden. Also Julius der Abtrünnige und mit Gewalt wollte das Zeichen der Taufe auslöschen. Er wollte nicht mehr Christ sein. Er wollte nichts mehr mit Christentum zu tun haben. Er wollte sogar lieben Gott Lügen strafen, hat die Juden nach Israel, nach Jerusalem wieder geschickt, weil Jesus hat gesagt, da wird kein Stein auf den anderen liegen und so weiter und das Land wird wüst liegen. Er hat also Befehl gegeben. Also er wollte unbedingt mit aller Macht Heide werden, mit Gewalt. Er wollte seine Taufe rückgängig machen, hat den Göttern öffentlich geopfert, hat sich sogar mit Blut, der Tierblut überschütten lassen, damit er auf jeden Fall nicht mehr Christ ist. Und dann sagt er, ich kann das Brandzeichen, ich kann das Brandmal, ich kann, dass ich mich taufen ließ, nicht auslöschen. Du kannst das Zeichen der Taufe nicht auslöschen. Du hast einen Bund mit Gott geschlossen, einen Vertrag. Und ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und ja, im Himmel ist die Taufe dann eine Zierde, hat ein Prediger dann zu ihm gesagt. Und in der Hölle ist es dann Schmach. Also das beides so. Du kommst nicht weg von dem Zeichen. Du hast die Gnade erlebt, du hast die Gnade erfahren. Du kannst es nicht abschütteln, das, was du erlebt hast. Also wer einmal befreit ist, wer einmal wiedergeboren ist, der kann nicht sagen, jetzt krepiere ich, jetzt sterbe ich. Der bringt sich um. Der begeht Selbstmord. Wer einmal Ja zu Jesus gesagt hat, der kann nicht mehr zwei Herren dienen. Und wenn er das macht, dann hat er Schuldgefühle, hat er innere Kämpfe, seelische Kämpfe, riesige Kämpfe, so wie dieser Kaiser Julian, dann macht er alle möglichen Dummheiten. Er kann das Taufzeichen aus seiner Seele nicht mehr auslöschen. Der hat Gott erlebt, der hat Ja zu Gott gesagt, der hat öffentlich seinen Glauben bekannt. Und es gibt in diesem Leben und auch in anderen Leben keine Möglichkeit zurück. Gibt es keine Möglichkeit zurück, wer einmal Ja gesagt hat. Weißt du, der Teufel ist ein ganz schlauer Fuchs. Ich bin in Pakistan, in Karachi, stehe an der Kreuzung mit meinen Geschwistern und da kommt, weil die sehen ja, ein Ausländer sitzt im Auto und dann kommt so, weißt du, die machen so wie Straßenbettler, wie bei uns die Scheibenputzer hier, sitzen so Bettler und die halten einen Spatz in der Hand und sagen, ich zerdrück den Vogel, es sei denn, du gibst mir einen Dollar. Verstehst du? Und dann drückt er und den Vogel, verstehst du, drückt er, es sei denn, du gibst mir einen Dollar. Dann frage ich den Bruder, was soll ich machen? Der zerdrückt den Spatz hier. Dann sagt er, gib nicht, die Spatzen sind schon so abgerichtet. Der lässt den Spatz laufen, du gibst ihm einen Dollar, aber der kommt wieder zurück zu ihm. Der pfeift, der macht ein Signal und der Spatz kommt wieder und macht wieder mit dem nächsten Ausländer das Spiel. Und so versucht der Teufel auch so Spiele zu machen. Weißt du, der Teufel hat die Leute dressiert, so wie dieser Händler an der Straße in Karachi, da sind viele dressiert, dass sie immer wieder zum Teufel zurückkommen. Also, weißt du, damals in der Welt, da war es so schön, weißt du, da musste ich nicht kämpfen, da konnte ich mich gehen lassen, mich treiben lassen und so weiter. Wieder das alte Leben. Also jetzt muss ich ständig kämpfen, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich wachsam sein, jetzt muss ich wachet und betet, so steht es in der Bibel. Erlöste dürfen nicht mehr Sklaven und Knechte werden. Das ist unsere Berufung, Leute. Wir dürfen nicht mehr zurück zu diesem Plagegeist. In der Bibel, in Matthäus Kapitel 17, 22 bis 27, ich lese nicht die Geschichte, ich streife es nur ganz kurz. Da ist eine Geschichte, da kommen Leute aus dem Tempel, aus Jerusalem, und sie sagen, ja, unser Jünger, unsere Menschen, die zahlen die Kirchensteuer, aber dein Jesus, Petrus, zahlt keine Kirchensteuer. Und dann sagt Jesus zu Petrus, weißt du, geh an den See, wirf deinen Haken aus, Angelhaken und fangen Fisch und im ersten Fisch, was du fängst, mach das Maul auf, da ist ein Drachme. Und nimm dieses Geldstück und bezahl für dich und mich. Für dich und mich. Denn die Söhne sind eigentlich wirklich frei. Die Söhne müssen keine Kirchensteuer zahlen. Die Söhne sind frei. Aber um des lieben Friedens willen bezahl du für dich und mich. Also du siehst, bezahl nicht nur für dich und mich, sondern für die ganze Jüngerschar sollte da bezahlen, dieser Petrus. Und dann ist die Sache erledigt. Bezahl für dich und mich. Geschwister, der Herr Jesus Christus hat unsere Schuld für dich und mich, für uns alle, bezahlt. Bezahl für dich und mich. Und im Maul des Fisches, Fisch ist ein Symbol auf Jesus und Maul ist das Wort, der Mund. So im Mund Jesu, aus seinen Worten, sind wir gerechtfertigt. Sein Wort macht uns gerechtfertigt. Seine Segnungen. Die Söhne sind frei, heißt es dort in diesem Abschnitt. Und das ist ein Bild. Jesus hat alles für dich bezahlt. Deine ganze Kirchensteuer, Tempelsteuer ist bezahlt. Du musst an Gott nichts mehr entrichten. Kein Opfer mehr bringen. Das Opfer ist schon gebracht. Jesus, als er am Kreuz starb, sagte, es ist vollbracht. Da muss man nichts mehr tun. Und Petrus musste nicht mehr bezahlen. Das war erledigt und er war zufrieden. Er hat sein Drachmen gehabt. Das war ein Geldstück aus der Zeit von Makkabäer. Also 300 Jahre alt. Damit konnten sie sowieso nicht viel anfangen. Aber das war die Währung, als noch der Tempel existierte. Einigermaßen der alte, zweite Tempel nach der Rückkehr. Er hat uns freigekauft. Weißt du, auf dem geistlichen Gebiet geht es um Erlösung. Und wenn es dort um Erlösung geht, geht es eigentlich für Seele und Geist. Leib ist erst zweitrangig. Das Materielle ist es zweitrangig. Zuerst mal Seele. Was nützt es, wenn der Mensch alles gewinnt und nimmt Schaden an seiner Seele? Die Seele ist das Wichtigste. Bezahl für dich und mich. Wir sind durch Jesus Christus keine Sklaven mehr des Gesetzes. Wir müssen an dem Tempel nichts mehr entrichten. Wir müssen kein Geld jetzt nach Jerusalem schicken. Wir müssen nur Jesus annehmen. Das ist alles. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Weißt du, Jesus sucht eine Herberge. Wo kann er bleiben? Kann er bei dir, bei mir bleiben? Kann er bei dir zu Hause einkehren? Bist du mit Jesus einverstanden? Das ist die große Frage. Wer Jesus aufnimmt, schließt einen Vertrag mit Gott. Automatisch. Denn er hat den Sohn Gottes aufgenommen. Und er ist mit Gott jetzt verbunden. Und jetzt passt Gott ganz genau auf, so wie bei Maria. Was machst du mit meinem Sohn? Wie gehst du mit meinem Sohn um? Jesus hat alle Forderungen des Gesetzes bezahlt, erledigt und so weiter mit seinem Leben und seinem Blut. Und jetzt musst du ihn nur aufnehmen in deinem Leben. Und das muss jeder persönlich tun. Wer einmal befreit ist, der ist immer befreit. Wer das einmal persönlich erlebt, dem geht's wie dem Kaiser Julian, der kommt nicht mehr weg. Der kann machen, was er will, der kann sich drehen, wie er will, der kann fluchen, wie er will, der kann sich mit Ochsenblut überschütten, wie er will. Das funktioniert nicht mehr. Du kannst das, was hier drin passiert ist, nicht mehr auslöschen. Durch Jesus bist du bei Gott adoptiert. Gott hat dich aufgenommen, dein Name ist im Buch des Lebens eingetragen worden, Engel haben gesungen und es ist im Himmel bestätigt, im Himmel beglaubigt. Und weißt du, was einmal beglaubigt ist, ist beglaubigt. Es kann nicht jeder kommen und sagen, jeden Tag also was anderes. Also du bist erlöst. Natürlich, du kannst krank werden, du kannst schwach werden als Mensch. Und deshalb ist es auch ganz normal, Kinder, wenn die geboren werden, die werden auch schwach und krank und gebrechlich und hilflos manchmal und liegen manchmal im Dreck und dergleichen. Aber du verlierst nicht die Kindschaft. Die Söhne sind frei. Jesus hat alle Tieropfer ersetzt, alle Menschenopfer ersetzt, alle Opfer, materiellen Opfer, der hat alles ersetzt, also ist alles erledigt. Er hat unser Fleisch angenommen und unser Fleisch mit seinem Fleisch ersetzt. Und in dem Augenblick, wo du Jesus akzeptierst, bist du eine andere Kreatur, eine andere Schöpfung. In seinen Wunden sind wir geheilt. Also wir übernehmen Jesu Werke, Jesu Taten, Jesu Arbeit, Jesu Segnungen. Fleisch ist das Fleisch Jesus, das hat er hier gegeben, das ist mein Fleisch und das ist mein Blut zur Versöhnung für euch. Er hat alles bezahlt, alles voll inklusiv. Eigentlich, weißt du, mit der Erlösung ist alles Vollpension. Alles Vollpension, alles inklusiv. Du musst dich nicht mehr sorgen für deine Ewigkeit. Deine Ewigkeit ist ausgesorgt, Bruder, Schwester. Du bist befreit für die Ewigkeit. Hier musst du vielleicht ins Gefängnis noch. Hier wirst du vielleicht noch zu Tode verurteilt. Hier musst du vielleicht noch deine Strafe bezahlen oder absitzen. Hier bist du nicht von den Menschen Schuld, bist du nicht frei. Aber bei Gottes Schuld bist du befreit. Du hast bei Gott keine Schuld. Es geht ja um deine Ewigkeit und so weiter. Da musst du dir um deine Ewigkeit keine Gedanken machen. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Ist ein ganz schwerer Gedanke. Wer das verstanden hat einmal, der macht sich kein Kopfzerbrechen mehr. Was passiert mit meiner Ewigkeit? Wo werde ich sie zubringen? Ich weiß, ich bin in sicheren Händen bei Gott. Niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Weder Tod noch Leben, noch hohes, tiefes, vergangenes, gegenwärtiges, noch zukünftiges. Niemand kann mich von der Liebe Gottes scheiden. Da bist du in absoluter Sicherheit bei Gott. Und jetzt geht es nur darum, dass ich das auch in diesem Leben Stück weit erlebe. Und wenn ich nicht erlebe, ist auch nicht schlimm. Denn dieses Leben geht so oder so vorbei. Du bist jetzt frei, für Gottes Forderungen zu leben und einfach Gott zu gehorchen. Einfach, ich bin jetzt nicht mehr Sklave der Sünde, des Negativen, des Bösen, des Hasses, der Gottlosigkeit, der Rebellion. Ich bin jetzt ein Kind Gottes, ich bin erlöst. Ich darf jetzt Gott dienen. Jesus hat deine Schulden bezahlt, hat die Strafe auf sich genommen und die folgende Strafe auch auf sich genommen, die ewigen Folgen. So, du kannst die Altlasten alle hier lassen und sagen, nehmt mit und begrabt mich. Und red nicht darüber. Also es ist ganz wichtig, wenn du Vergebung bekommen hast, dann hör über die vergebenen Sachen auf zu reden. Denn das, was Gott vergeben hat, das, was er begraben hat, ist begraben. In meiner Bibel heißt es, und ich werfe die Schuld hinter mir. Eure Schuld, deine Sünden wirft Gott hinter sich. Kannst du mir sagen, was hinter Gott noch kommt? Gar nichts mehr. Gott wirft alles hinter sich. Also wenn dir deine Sünde vergeben wurde, von gestern, vorgestern und von wann auch immer, die ist vergeben. Du bist schuldenfrei. Du kannst jetzt neu anfangen. Mit null kannst du anfangen. So wie der verlorene Sohn, der kommt nach Hause. Vater, ich habe vor dir gesündigt. Da sagt, komm, hör auf. Junge, ich bin froh, dass du wieder da bist. Und gib einen Kuss, umarmt ihn und gib ihm einen Ring, gib ihm neue Kleider, gib ihm ja ein Fest sogar und sagt, mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Ich bin froh, dass du wieder da bist. Der redet nicht mehr, was er alles verplempert hat, was er alles verhurt, versoffen und vertan hat. Jetzt, du bist mein Sohn, du bist wieder zurückgekommen. Ich bin froh, dass ich dich habe. Das ist Erlösung. Und der geht nicht mehr zurück zu dem Schweinebauer. Und er will nichts mehr von diesem Schweinefraß. Und er gibt sich mit dem alten Leben nicht mehr ab. Der weiß, was das alte Leben war. Nur ausgenutzt werden. Der Mohr hat seine Pflicht getan, jetzt kann er gehen. Du stehst jetzt nicht mehr unter dem Gesetz des alten Bauern, des Teufels, der Sünde, sondern du bist jetzt unter dem Schutz Gottes oder der Gnade. Du bist jetzt immun. Immun für die Liebe Gottes. Also, ich meine nicht immun für die Liebe Gottes, sondern immun, du kannst die Liebe Gottes erleben und du bist immun gegen das Böse und das Negative, das dich runterziehen möchte. Du bist erlöst. Der Satan darf dich nicht angreifen, denn da spielt sich in der oberen Region etwas ab. Weißt du, unsere geistlichen Kämpfe sind nicht hier, die unten, die ein bisschen versucht werden, die ein bisschen angefochten werden, die ein bisschen angegriffen werden, beleidigt werden. Nein, die wirklichen Angriffe spielen sich in der oberen Region. Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächte, die unter dem Himmel herrschen. Die wollen dich haben, aber der Satan darf dich nicht mehr haben. Du bist jetzt unter dem Schutz des Höchsten. Er kann dich nicht mehr bedrücken. Er kann seine Macht an dir nicht mehr ausüben. Denk an die Gans. Der kann so viel denken, wie viel er will. Dem wird nichts einfallen. Es ist erledigt. Du hast Jesus deine Schuld bekannt. Er hat dir vergeben. Und jetzt kannst du wieder deine Arbeit getrost und gelassen tun. Du kannst jetzt weiter dein Leben leben wie bisher. Du kannst dein Leben genießen. Jede Stunde, jeden Augenblick. Du bist ihm nicht mehr verpflichtet. Der kann dich nicht mehr drücken. Der kann dich nicht mehr anklagen. Und dich beschuldigen. Das werde ich dem Missionar sagen. Du hast mit ihm nichts mehr zu tun. Du bist frei von ihm. Das ist Befreiung, das ist Erlösung. Du hast nicht mehr diesen knechtischen, sklavischen Geist. Das ist toll. Weißt du, du bist jetzt unter dem Siegel Gottes und dieses Siegel kann niemand brechen, außer Gott selbst. Du bist versiegelt von Gott. Befreite sind und bleiben frei. Sie bleiben bewahrt, weil Jesus das Machtwort über unser Leben spricht, nicht irgendjemand anders. Das Wichtigste ist nur, bei Jesus zu bleiben. Das ist A und O. Nicht mehr weggehen. Und nicht mehr Dummheiten machen. Und zwar nicht bewusste Dummheiten. Wir werden Fehler machen, aber es geht um bewusste Dummheiten zu machen. Du musst nicht mehr die fleischlichen alten Rituale machen, um mit Gott Kontakt zu bekommen. Nein, es ist schon, der Kontakt ist da. Du musst nur deinen Mund aufmachen und mit Gott sprechen. Vater, ich habe gesündigt. Oder aber, lieber Vater, oder unser Vater. Weißt du, du musst dich nicht mehr mit Gesetzlichkeit einlassen oder du musst das halten und das halten und das halten. Nein, es ist alles schon getan und gehalten worden und schon zementiert. Das ist alles schon zementiert. Du musst dich nicht mehr auf die Abhängigkeit mit den Leuten einlassen. Du bist frei. In 1. Korinther 7, Vers 23 heißt es, ihr seid teuer erkauft, werdet nicht Knechte der Menschen. Ihr seid teuer erkauft. Lass uns zusammen sagen, ich bin teuer erkauft. Was glaubst du, was du dem Herrn Jesus gekostet hast? Sein Leben. Was du Gott gekostet hast? Sein Sohn. Verstehst? Ihr seid teuer erkauft, nicht mit Gold und Silber. Im Gegenteil. Alles Gold dieser Welt wiegt nicht auf, was Gott bezahlt hat. Er hat alles gegeben. Ihr seid teuer erkauft. Du hast Jesus unheimlich viel gekostet. Er hat alles für dich bezahlt. Weißt du, es ist alles bezahlt. Ihr seid teuer erkauft. Du bist am Sklavenmarkt gestanden und die Leute sind vorbeigegangen. Keiner wollte dich haben, aber Jesus wollte dich haben. Den will ich haben. Weißt du, vielleicht hast du abstehende Ohren gehabt, vielleicht hast du eine krumme Nase gehabt, vielleicht warst du pucklig, vielleicht hast du keine Zähne mehr gehabt, vielleicht warst du blind, aber Jesus sagt, dich habe ich gewollt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Ihr seid teuer erkauft. Er hat alles auf sich genommen für dich und alles, was du eingebrockt hast, alle deine Schulden, er hat alles für sich genommen. Natürlich, da wo du bei der Bank Schulden gemacht hast, da musst du selber gerade stehen. Aber alle Verschuldungen anderen Menschen gegenüber, geistige Verschuldungen, alles, was du an Dummheiten erzählt hast, an Dummheiten gemacht hast, wo du andere verletzt hast, jemand auf dem Gewissen hast, und wie viele Menschen haben andere Menschen auf dem Gewissen, ob es jetzt Rufmord ist oder andere Sache. Die Gläubigen müssen wissen, ich bin wertvoll für Gott. Ihr seid teuer erkauft. Gott hat mit mir was Großes vor. Er hat einen ganz hohen Preis für mich gezahlt. Also, ich bin für Gott so wertvoll und ich möchte wenigstens etwas ihm bringen von meinem Leben. Wahre Christen, wenn du das, dir dessen bewusst bist, ich bin teuer erkauft, die werden nicht so weit ohne weiteres zurückfallen. Die werden nicht mehr wieder zurückgehen und das alte Schweinegefräß fressen. Die werden nicht mehr zu den Traditionen zurückgehen. Die haben die Nase voll. Die sind froh, dass sie aus dem ganzen Shit heraus sind. Dass sie erlöst worden sind. Weißt du, in der Bibel heißt es einmal, viele Menschen, also Paulus vergleicht das einmal, sie fressen wie die Hunde das, was sie ausgespuckt haben. Weißt du, die wollen das, was sie ausgespuckt haben, nicht mehr haben. Die sind erlöst. Befreite bleiben befreit. Die wissen, wie es war, in Ketten zu sein, wie es war, abhängig zu sein, wie es war, ständig unter Druck zu leiden, wie es war, schlechtes Gewissen zu haben. Sie wissen das alles. Weißt du, wer einmal den Feind hinter sich gelassen hat, der geht nicht mehr in eine Gefangenschaft und sagt, bitte fesselt mich. Weißt du, der wiederholt nicht mehr die Dummheiten. Du machst einmal die Fehler und du lernst aus deinen Fehlern. Sie gehen nicht mehr zurück, wo sie herkommen. Weißt du, da werden die Brücken abgebrochen. Sie lassen sich nicht mehr quälen von diesem Qualgeist. Sie wissen, dank Gott sei Dank, ich bin jetzt raus, ich bin frei. Ich muss nicht mehr den fremden Mächten gehorchen. Befreiung ist etwas Bewusstes. Also mit deinem vollen Willen, wer erlöst wurde, wer befreit wurde, der will frei bleiben mit allen Mitteln. Der wird sich nicht fangen lassen, der wird gejagt. Bei dem wird man alles versuchen. Weißt du, der Teufel versucht noch in den letzten Minuten noch irgendwie jemand zurückzuholen. Als wir aus der Sowjetunion auswanderten, meine Eltern und meine Familie, als wir auswanderten, mein Vater hat Antrag gestellt, es war ganz Neues, das war was Neues, was er da unternommen hat. Wir wollen nach Westdeutschland oder nach Deutschland überhaupt. Wir wollen nach Deutschland auswandern. Und was ist passiert? Als mein Vater den Antrag stellte, dann kam jemand von der Partei, hat meinen Vater so den Kopf bequatscht und dass er gesagt hat, ich mache rückgängig. Und dann stand ein paar Tage später stand in Zeitung, der Herr Matutis hat Einsicht bekommen, also mein Vater ist einsichtig geworden, er wird nicht nach Westdeutschland wandern. Schauen Sie an, Russland, so ein großes Land, kann kaum seine Bevölkerung erleben und da wohnen so und so viele Millionen Leute auf so einem engen Raum in der BRD und so weiter. Also das Mord und Totschlag. Das war, was der da einsuggeriert hat, meinem Vater, und er hat plötzlich Angst bekommen. Aber was ist passiert? Der hat den Antrag eingereicht und der Antrag kam, also bearbeitet aus Moskau wieder zurück und da heißt es plötzlich, Sie müssen auswandern. Jetzt ist Ihre Staatsbürgerschaft ist aberkannt, Sie müssen jetzt auswandern. Und es ist egal, was in der Zeitung war, aber dann diese gefälschte Briefe, die wir ja aus der BRD bekommen haben, das war auch furchtbar. Das waren alles gefälschte Briefe. Leute, bleibt, wo es seid. Also bei uns, das ist alles so teuer. Da muss man, ach, was weiß ich, was sie alles vorgejammert haben. War aber alles gefälscht, meine Lieben. Und so ist auch der Teufel. Der versucht, alles zu fälschen. Das Christentum ist so anstrengend. Das Christentum, guck mal, wie die zerstritten und gespalten sind und wie die lügen und wie die kämpfen und wie die gegeneinander einander in die Haare haben. Schau doch die Christenheit an. Aber schau andere auch an. Kommunisten haben sich auch in die Haare. Die Gottlosen sind auch nicht besser. So, das ist die Welt. Aber du darfst sie nicht abkriegen oder abwimmeln lassen. Du weißt, wir wollen raus. Und meine Eltern, dann saßen sie, meine Mutter und mein Vater haben fast Depressionen bekommen. Also ist das wirklich wahr oder ist das Lüge jetzt? Auf was sind wir reingefallen? Und dann kam der Bürgermeister, Herr Matutis, ich gratuliere Ihnen, Sie bleiben da. Aber halbes Jahr später ist der Herr Matutis ausgewandert mit seiner Familie. Weil Gott es anders gewollt hat. Weißt du, wenn Gott was anders will, kann der Teufel einen nicht zurückhalten. Wenn der Sohn frei macht. Stell dir mal vor, wir wären alles Kanonenfutter für Afghanistan gewesen. Damals war Russland noch im Krieg mit Afghanistan. Und wir waren 6 Jungs. Aber Gott hat das anders gewollt. Und jetzt ist inzwischen, dass alle meine Brüder und Schwestern Gott dienen. Oder dass irgendwo im Reich Gottes engagiert sind. Das hat der Teufel verhindern, so versucht. Aber Gott hat uns in die Freiheit gebracht. Freiheit ist etwas, was Gott wirkt, was Gott schafft. Freiheit kannst du selber nicht machen. Gott hat Israel durch 10 Plagen aus Ägypten herausgeführt. Und die Israeliten hätten viel schreien, die hätten viel kämpfen können, die hätten viel beten können, die wären nie rausgekommen. Aber Gott hat sie rausgeführt mit 10 Plagen. Und Gott erlaubt manchmal, damit wir befreit werden, Plagen. Da kommen 10 Plagen. Einige Plagen mussten die Israeliten mitmachen mit den Ägyptern. Aber dann macht Gott einen Unterschied. Wir müssen nicht alle Plagen mitmachen. Die große Trübsalzeit müssen wir nicht durchmachen, ihr Lieben. Wir müssen die große Trübsalzeit nicht mitmachen. Aber durch große Plagen, durch viel Trübsal, durch viel Elend, müssen wir ins Reich Gottes gehen, in die Freiheit. Wer die Erlösung richtig begriffen hat, der will nicht mehr zum Schweinefraß. Der will nicht mehr. Ich werde noch nicht vergessen, meine Mutter hat uns Hosen genäht aus Flanellstoff, also mit Gummi unten und Gummi oben, weil wir hatten ja nicht viel. Muss ich euch ehrlich sagen, wir waren nicht im Luxus, aber wir konnten gerade unser Fahrgeld bezahlen und nicht einmal das, für 10 Personen Fahrgeld zu bezahlen, ist viel Geld von Litauen bis hierher, bis Berlin. Aber dann, als wir hier ankamen, Friedrichstraße, werde ich nie vergessen, dann werden wir vom Roten Kreuz empfangen und das Rote Kreuz führt uns da hoch und dann kommen wir, glaube ich, Marienfeld, weiß ich nicht, aber kamen wir irgendwo ein Lager hier in der BRD, also in Berlin, und kamen wir da und haben gesehen, Mensch, es gibt Jeanshosen, die sind viel schöner wie diese Plumphosen. Wir haben alle Klamotten stehen lassen und einfach irgendwo liegen lassen in der Ecke und haben die Jeanshosen der anderen Kleider mitgenommen und plötzlich uns neu einkleiden lassen, denn so kann man nicht in diese Welt, also jetzt in diese neue Welt, in diesem neuen Leben leben. Weißt du, Freiheit ist etwas, das du zuerst mal verarbeiten musst. Als ich in der Friedrichstraße, als wir dann rauskamen aus der U-Bahn in der Friedrichstraße, plötzlich sehe ich einen Blumenladen. Bei uns gab es keinen Blumenladen. Dann dachte ich zuerst einmal, entweder bist du jetzt im Himmel, im Paradies, oder du träumst. Oder ist es wahr? Denn sonst drüben war alles grau, grau in grau. Und da gab es keine Farbe und geschweige denn Blumenladen. Und das Schöne dabei war, einige Jahre, Jahrzehnte später, habe ich oben in diesem Haus, wo dieser Blumenladen war, unsere Gemeinde gegründet und Versammlungen abgehalten im 4. Stock. In diesem gleichen Haus, bis wir dann andere Räume gemietet haben und andere Räume bekommen haben. Aber so hat Gott uns geführt. Das war mein erster Eindruck. Wo sind wir denn? Befreiung. Weißt du, das muss auch erlebt werden, das muss verarbeitet werden. Da kriegen wir Bananen. Ich habe noch nie Banane gesehen in meinem Leben. Und dann muss euch leider sagen, Leute, ich habe die Banane mit der Schale gegessen. Bis ich gemerkt habe, man muss die Schale entfernen. Weißt du, da lernst du in dieser neuen Freiheit zu leben, dich in dieser neuen Freiheit zu bewegen. Das ist alles anders. Als Kind Gottes plötzlich, da ist vieles anders. Es ist eine neue Schöpfung. Und da machst du alles viel bewusster, viel intensiver. Und da bist du begeistert. Da gehst du von einer Überraschung in die andere. Und das wirst du auch noch sehen und das wirst du auch noch erleben. Viele Christen, die sind nicht radikal, wenn sie erlöst werden. Die denken, naja, streck meine Hand, wer will Jesus nachfolgen? Ich. Aber das hat einen Preis auch. Und dann, du lässt dich auf etwas ein, das ist ein Abenteuer. Und wenn du entschlossen genug bist, wirst du die Herrlichkeit der Erlösung erleben. Du wirst merken, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Jeder Tag ist schöner als der Tag vorher. Du bist verblüfft, was die Erlösung wirklich ist. Und da willst du nicht mehr zurück. Da willst du nicht mehr zurück. Also, wir wollten nicht mehr zurück nach Russland. Uns hat's gereicht, was wir dort erlebt haben. Der Druck hat uns gereicht. Die Spannungen haben uns gereicht. Wir wollten nicht mehr zurück. Aber hier, das mussten wir lernen. Wir wussten nicht, wie wird es hier weitergehen. Weißt du, ich bewundere meinen Vater, dass er für 10 Leute musste sorgen, Alleinverdiener, krank noch dazu. Wie soll das gehen? Wir hatten keine Ahnung, wie soll es gehen. Aber es ging. Dann waren wir in einem Lager im Wolfratshaus, das war Weihnachten. Wir sind so langsam Christen geworden. Wir sind nicht keine Christen so gewesen. Man war religiös. Mein Vater war irgendwo mal früher irgendwo ein bisschen religiös gewesen, aber das war auch alles. Dann ist Weihnachten und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Und plötzlich klingelt es an der Tür und da sind ein paar Pakete voll mit Lebensmitteln und alles vor der Tür. Wir waren so verblüfft und das hätten wir uns bei uns nicht vorstellen können. Und dann ging es so Schlag auf Schlag. Dann hat Gott für uns gesorgt. Weißt du, Vollpension. Vollpension. Gott hat für dein Leben Vollpension. Glaub ihr das? Da ist alles drin. Da ist alles drin. Wenn du deine Sünden bekennst und den Antrag stellst und egal was dann kommt dazwischen, der Antrag war ausschlaggebend. Das ist die Lawine ins Rollen gegangen. Da gab's nicht mehr. Dann, meine Mutter wollte nicht mehr auswandern. Die hat Nervenzusammenbruch auf dem Rathaus bekommen, als dann die Papiere kamen. Aber dann hieß es, ihre Staatsbürgerschaft ist jetzt aberkannt. Sie sind keine Sowjetbürger mehr. Weißt du, plötzlich, wie geht's alles weiter? Wenn du dich auf Gott einlässt, du wirst erleben, die Liebe Gottes trägt dich. Die Liebe Gottes bringt dich ans Ziel. Gott achtet darauf, dass du das Ziel erreichst. Denn er befreit dich und er lässt dich nicht in der Luft irgendwie hängen. Denn er guckt danach, dass du jetzt auch frei bleibst. Und er nimmt das alles, was dich knechtet und das dich bindet und binden möchte und dich fesseln möchte und dich zu Fall bringen möchte, das nimmt er Stück für Stück weg. Kann natürlich nicht alles auf einmal machen, aber er arbeitet sehr systematisch. Auch wenn der Teufel immer wieder Lasten dir aufbürdet, er versucht dir die Lasten wegzunehmen und sagt, komm, du musst nicht das nicht halten. Weißt du, dann führt er dich aus der Kirche raus, dass du die ganzen Verpflichtungen nicht mehr halten musst. Er befreit dich von den Lasten, religiösen Lasten. Also ich erlebe es immer wieder. Weißt du, so wie in Apostelgeschichte 15, da wollen die Juden den Christen Lasten auflegen. Ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das Gesetz des Moses erfüllen und. Und dann machen sie ein Konzil, Apostelgeschichte 15. Und dann, Jakobus ist natürlich so ein Verfechter der Gesetzlichkeit ein bisschen. Aber dann kommt Petrus und sagt, was der Herr alles getan hat, wie der Herr ihn geführt hat, wie er ihn in die Freiheit, ihn als konservativen Juden in die Freiheit gebracht hat. Gott hat mir gezeigt, als ich zum Cornelius ging, schlachte und iss und nenne nichts gemein, was ich gereinigt habe. Und wie Gott mich befreit hat. Und als er das erzählt, dann heißt es, und es hat uns und dem Heiligen Geist gefallen, euch keine unnötigen Lasten aufzulegen, außer enthaltet euch. Das sind drei paar Sachen oder ein paar Kleinigkeiten. Freigekaufte enthalten sich nur. Die müssen nichts mehr machen. Die müssen sich nur noch enthalten. Von Ersticktem, von Blut, von Unzucht, so, und Götzendienst. Sie müssen sich nur enthalten. Also, wenn du freigemacht worden bist, du musst dich von der Sünde dich nur enthalten. Nein, danke. Nein, danke. Das ist alles. Der Herr mag's nicht. Mein Herr, ich würde meinen Herrn beleidigen, wenn ich das machen würde. Enthalten vom Erstickten. Weißt du, das ist etwas Geistliches da drin. Also alles, was erstickt ist, was ohne Geist ist, ist nicht kein Fraß, kein Futter und keine Nahrung für uns. Erstickten. Enthaltet euch davon. Enthaltet, was Blut ist. Warum? Blut ist immer mit Schuld, hat etwas mit Schuld zu tun. Etwas, wo man sich schuldig macht. Du musst dich nur enthalten und dich mit anderen oder in irgendeiner bestimmten Situation dich nicht schuldig machen, dass du reine Hände hast. Enthaltet von Unzucht. Unzucht ist nicht, hat nichts mit Sexualität jetzt hier zu tun, sondern Vermischung. Du sollst dich nicht mit Heiden vermischen, mit Gottlosen vermischen. Aus Anstand zu Gott enthält man sich all diesem Negativen, all diesem Unreinen, all diesem Schmutz. Man enthält sich, denn man weiß, mein Vater würde gekränkt werden, wenn ich ihn so beleidige. Enthalt dich, beherrsch dich. Weißt du, das ist eine innere Einstellung. Danke, möchte ich nicht. Steht mir nicht zu, schmeckt mir nicht. Schon allein aus ethischen Gründen, aus Liebe zu Gott, enthält man sich von den Feinden Gottes. Man macht keine Kompromisse mit den Feinden Gottes. Aus Liebe zu Gott hält man sich zurück. Man weiß, wo man hingehört. Man weiß, mit wem man zu tun hat. Jesus sagt, wer mich liebt, der wird auch meine Gebote halten. Und den wird auch mein Vater lieben. Und so weiter. Man tut das alles aus Liebe plötzlich. Man enthält sich. Also, enthaltet euch. Das war eigentlich alles, was die Apostel den Christen auferlegt haben. Enthaltet euch. Enthalte dich von Schwätzern. Enthalte dich von Verleumdern. Enthalte dich von Kritikern, enthalte dich von negativen Menschen, denn die sind Gift für deinen gesunden Geist. Enthalte dich von diesen Halblebigen. Du bist mit Gott versöhnt, du bist erlöst von deiner Schuld, von der persönlichen Schuld, von der Kollektivschuld und so weiter, von der Nationalschuld. Enthalte dich jetzt von den ganzen Gerede und Geschwafel von Schuldkomplexen. Lass dich nicht einreden, diese Komplexe. Du darfst dich wieder nicht neu verschulden und dem Teufel wieder den kleinen Finger geben. Weißt du, du bist befreit. Und zwar ganz radikal. Und räum dein Leben radikal auf, damit der Teufel nicht immer wieder zurückkommt. Teufel, erzähl eine tolle Geschichte von dem Bauern und dem Teufel. Redet immer vom Bauer und Teufel. Und er erzählt, der Bauer schmeißt den Teufel raus und sagt, ich habe mit dir nichts mehr zu tun, ich bin erledigt mit dir, will mit dir nichts mehr zu haben. Und sagt, der Teufel geht. Nach einem Jahr kommt er wieder, der Teufel, und sagt, Bauer, ich muss wieder zu dir kommen. Und er sagt, was willst denn du? Ja, unter der Couch liegt ein Handschuh von mir. Der holt einen Handschuh und versteckt wieder was, damit er wieder nach einem Jahr kommen kann. Du musst aufpassen und dich hüten, dass der Teufel nicht irgendein Kuckucksei in deinem Leben legt. Damit er immer wieder zurückkommen kann. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Deshalb, der räumt alles auf in seinem Leben. Der hat einen neuen Bund mit Gott geschlossen. Der dient Gott mit seinem ganzen Sein, was er alles ist. Und der will nichts mehr vom Teufel. Der schmeißt ihn raus. Und das ist unser Auftrag. Wir können, wenn wir glauben, Dämonen vertreiben. Das ist unser Auftrag. Wir können uns von Dämonen nicht lösen. Jetzt mal als solches, sondern wir können nur vertreiben jetzt im Augenblick. Lösen können nur die Diener Gottes. Was ihr hier auf Erden bindet, ist im Himmel gebunden. Und was ihr hier auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. So, das können nur die Diener Gottes. Das kannst du selber nicht tun unter Umständen, also dich lösen und binden. Aber du kannst vertreiben. Die da glauben, werden Dämonen vertreiben. Negative Gefühle, Gedanken, Ideen vertreiben. Du darfst also dich nicht mehr neu verschulden. In Hebräer Kapitel 6, Vers 4 und bis 6, da heißt es, es ist unmöglich, die, die einmal erleuchtet worden sind und geschmeckt haben die himmlische Gabe und Anteil bekommen haben am Heiligen Geist und geschmeckt haben das Wort Gottes und die Kraft der zukünftigen Welt und dann abfallen und so weiter und dann sie wieder Buße tun wollen, das geht nicht. Es geht nicht, wenn du abfällst wieder. Sie kreuzigen Christus abermals, heißt es dann. Also, du hast einmal geschmeckt, so wie Julius, der Abtrünnige. Weißt du, du kannst machen, du hast Christus geschmeckt, du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes bekommen. Und das Zeugnis kann dir nicht mehr genommen werden. Was du bist, bist du. Was du hast, hast du. Was du kannst, kannst du. Du kannst schwach werden. Du kannst angefochten werden. Du kannst versucht werden. Du kannst fallen und stolpern. Das ist kein Problem. Das ist aber nicht sündigen. Verstehst du, der aus Gott geboren ist, der sündigt nicht, der macht es nicht bewusst, willentlich, aus Überzeugung. In Sprüche Kapitel 24, Vers 16 heißt es, über den Gerechten fallen, das können die Gerechten, aber abfallen ist eine ganz andere Sache. Und abfallen heißt liegen bleiben. Der Gerechte heißt es ja, ein Gerechter fällt 7-mal am Tag und steht wieder auf. Das ist der Gerechte. Du kannst und ich kann 7-mal am Tag Fehler machen, fallen, ausstrauchen. Ich rede und erzähle dir Sachen. Hinterher merke ich, das ist doch nicht wahr gewesen, was ich dir erzählt habe. Das ist schon eine halbe Lüge. Oder dreiviertel Lüge. Oder vielleicht eine Viertellüge. Aber hinterher tut es mir leid, dass ich das überhaupt dir erzählt habe. Ich bin gefallen. Aber ich bleibe nicht daran liegen. So, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken in ihrem Unglück. Sprüche Kapitel 24, 16. Der Gerechte steht wieder auf, aber der Gottlose, der bleibt liegen, weil ihn niemand aufrichtet, weil ihn niemand freispricht. Der Erlöste bleibt erlöst, auch wenn er mal fällt, auch wenn er mal sagt, ich kann nicht mehr, ich und einfach mutlos wird, sich volltrinkt, vollpumpt oder was weiß ich, sich berauscht oder krumme Wege geht, einfach aus Straucheln und Schwäche und Versagen. Er gibt seine Niederlage zu und geht weiter. Wer seine Sünde bekennt und lässt, dem wird es gelingen. Der Gottlose bleibt liegen, der streitet ab. Das war ich nicht, das sind die anderen schuld. Er versinkt nicht in sein Unglück. Er versinkt nicht in Depression. Er versinkt nicht in Verzweiflung. Es gibt für ihn immer noch einen Ausweg. Ich habe einen Fürsprecher bei Gott im Himmel, Jesus Christus, mein hoher Priester. Petrus, guck mal, Petrus geht mit Jesus auf den Wellen. Wunderbar, Halleluja, Jesus, preist dem Herrn. Und dann kommt eine große Welle, er schaut statt auf Jesus auf die Welle und was passiert? Kriegt nasse Hosen. ist bis zum Hals im Wasser. Und dann sagt er, Herr, hilf mir. Hat Jesus ihn verdammt? Hat Jesus ihn verurteilt? Petrus hat den Herrn Jesus verleugnet, dreimal sogar. Und dann kommt Jesus extra zu ihm, und eigentlich bei der Auferstehung schon, der Auferstandene sagt den Frauen, und grüßt mir Petrus. Petrus ist nur gefallen, weil er schwach geworden ist. Er wollte Jesus verteidigen, er wollte für Jesus kämpfen, er wollte für Jesus sterben, aber er war zu schwach als Mensch. Er hat viel zu viel auf sich geguckt. Und weißt du, das ist, wo wir fallen. Wir gucken manchmal viel zu viel auf uns. Und dann fragt der Herr Jesus ihn so, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Du siehst, zwischen Fallen und Sündigen ist zwei Paar Stiefeln. Judas hat gesündigt. Judas ging extra hin. Er ist nicht gefallen. Er ging extra hin. Ich werde ihn euch verraten. Das war also ganz bewusste Handlung. Und hat sogar Geld genommen dafür. Und hat sogar hingeführt. Und Jesus warnt ihn sogar. Freund, wie kommst du zu mir, als er den Kuss gibt? Freund, wie kommst du zu mir? Das eine ist vorgenommen, bewusstes Handeln und das andere ist Fallen. Und wir müssen das immer als Christen schön auseinanderhalten. Am Anfang meines Glaubenslebens habe ich große Probleme gehabt, das auseinanderzuhalten. Ich habe gedacht, ich habe die Todsünde begangen, die Sünde wieder in den Heiligen Geist, weil ich den Heiligen Geist irgendwo gedämpft habe. Der Geist sagte, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Und 100-mal mir gesagt, was ich tun soll. Und ich habe es nicht getan. Und dann habe ich gedacht, ich habe die Sünde wieder in den Heiligen Geist begangen, bis mir das klar geworden ist, was der Heilige Geist hier meint, zwischen Fallen und bewussten Sündigen. Ich konnte nicht, ich wusste, aber ich schaffe das nicht. Und da ist Gott gnädig. In 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1 und folgende Sätze und folgende Verse, da heißt es, meine Kinder, ich schreibe euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden und nicht allein für unsere, sondern auch für der ganzen Welt. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir Gottes Gebote halten. Wir wollen die Gebote Gottes halten. Wir wollen es, aber wir können es nicht immer. Du sollst deine Nächsten lieben. Ist okay. Aber was ist, du sollst deinen Feind lieben. Das ist eine großartige oder gewaltige Herausforderung. Du sollst deinen Feind lieben. Segnet, die euch hassen. Wer aber mein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen und so weiter. Und daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer aber sagt, dass er in ihm bleibt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Du willst Jesus gefallen. Und der Befreite befreit. Freiheit ist eine reine Willenssache, passiert hier im Kopf oder hier im Herzen oder wo auch immer, ist eine reine Willenssache. Weißt du, du darfst dich nur nicht fremd steuern und fremd beeinflussen lassen. Du musst wissen, ich lasse mich nur von Gott beeinflussen. Ich halte seine Befehle und seine Gebote. Du hast gesündigt, vielleicht bist du jetzt gefallen, gestrauchelt, aber stehst wieder auf und sagst, Vater, vergib mir und sag, hilf mir, das nächste Mal zu stehen in der Sache. Fest zu sein, unerschütterlich zu sein, nicht aufzubrausen, nicht zu explodieren. Wie schnell explodieren wir? Oh, das ist auch Sünde. Wie schnell ärgern wir uns? Wie schnell werden wir wütend? Wie schnell werden wir zornig? Wie schnell fordern wir Rache? Dem zeige ich, dem sage ich's. Weißt du, Freiheit. Freiheit ist eine Sache, die muss ich lernen. Römer Kapitel 8, Vers 21, als Erlöste, wir sollen den Weg Gottes gehen und wir haben keinen knechtischen Geist empfangen. Weißt du, Gott zwingt mich nicht, du musst. Nein, er lehrt mich, er führt mich, er leitet mich, er hilft mir, steht mir bei, er tröstet mich, er ermutigt mich. Weißt du, Gott will uns von dem Geist der Furcht erlösen. Das ist das Wichtigste zuerst mal. Befreit vom Geist der Furcht. Also ich habe meine Ewigkeit vermasselt jetzt. Na. Ich sag dir, wenn du erlöst bist, du kannst deine Ewigkeit gar nicht vermasseln. Selbst wenn du willst. Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Wer kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Weißt du, Gott hat dich fest in seine Hand gezeichnet. Du bist in seine Hand gezeichnet. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das ist großartig. Also ich finde, es gibt nichts Größeres, zu wissen, ich bin erlöst. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und du siehst, was beim Hiob alles passierte, der hat alles verloren. Wenn Christen irgendwie Niederlagen erleben, wenn sie alles verlieren, wenn es bergab mit ihnen geht, dann denken sie, sind schon verloren. Vergiss es. Guck mal den Hiob, guck mal all die anderen Heiligen, die haben Trübsal und Schwierigkeiten gehabt. Und manche sagen, ja, mir, das, was ich erlebe, hat kein Mensch bisher erlebt. Das ist Unsinn. In den Briefen der Apostel steht es, denkt nicht, dass euch was Sonderbares geschieht, denn alle Heiligen mussten durch die Trübsal gehen. Die mussten das. Und gerade, wenn wir so durchs Feuer gehen, durch die Prüfung gehen, durch Löwengruben durchgehen und durch Schwierigkeiten durchgehen, wir merken, Gott ist bei uns. Gott ist bei uns. Und ich muss euch und ehrlich sagen, ich habe die schönsten Stunden, denkt, was ihr wollt von mir, in den schönsten Stunden erlebt, wo ich mich schwach gefühlt habe, wo ich vielleicht versagt habe und dann stehe ich vorne und predige und was ist passiert? Gott segnet. Weil Gott segnet nicht, weil ich das bin oder wegen mir, sondern wegen sein Wort. Wir halten uns an sein Wort. Und Gott segnet uns deshalb, weil wir uns an sein Wort halten und nicht an unsere Gefühle und nicht an unsere Gedanken und Ideen und Frömmigkeit und irgendwie Gesetzeserfüllung, wegen sein Wort. Ich stehe vorne und predige und dann bin ich verblüfft und dann denke ich, lieber Gott, ich habe das gar nicht verdient. Und das ist Gnade. Das ist Gnade, du dienst Gott und erlebst, du hast keinen knechtischen Geist empfangen. Mit der Wiedergeburt sind wir zu Freiheit berufen. Wir müssen nur die Freiheit annehmen und die Freiheit ausleben jetzt. Konsequent ausleben. Und wir müssen den Geist des Alten und der Vergangenheit, das was früher war und so weiter, zurücklassen. Es ist vorbei. Jetzt schauen wir nach vorne. Das ist Befreiung. Wo der Geist des Herrn ist, 2. Korinther 3, Vers 17, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nicht wie, dass ich schreien kann oder dass ich mich unmöglich benehmen kann oder meinen Gefühlen Lauf lassen kann. Nein, Freiheit zu leben, wie ich leben sollte. Zu reagieren, wie ich reagieren sollte. Wir müssen lernen, im Geist zu leben. Nicht nach irgendwelchen Schablonen oder Lebensmustern oder bisherigen Denkmustern und irgendwelchen Vorstellungen oder Dogmen oder Gesetzen. Nein, ich muss keine Strafe befürchten. Weißt, ich diene Gott und ich lebe für Gott und ich tue mein Bestes. Und ich möchte mein Bestes eigentlich, wenn ich predige, wenn ich Gemeinde baue, wenn ich für Menschen bete. Und manchmal denke ich, es sind schon meine Gedanken, aber ich will doch mein Bestes. Und Gott weiß es, in was für einem Geist, durch was für ein Motiv ich was tue, weshalb. Und deshalb, wo der Geist ist, ist die Freiheit. Ich kann lassen und kann stehen lassen bleiben. Und deshalb, wenn manchmal so der Geist mich drängt, tu das, sag das, der Geist ist den Propheten untertan. Ich habe die Freiheit zu predigen, zu prophezeien, zu weissagen, zu beten oder auch nicht zu beten. Kann sagen, Geschwister, lasst uns nach Hause gehen. Ich habe die Freiheit und ich versündige mich auch dabei nicht. Weißt du, wir haben die Freiheit zu lassen und zu tun. Der ist befreit. Er muss nicht jetzt sich zwingen. Ich muss jetzt. Weißt du, du musst aufpassen, dass du nicht gezwungen wirst. Was du immer mit Zwang tust, ist nicht Freiheit. Ich muss. Wenn du etwas musst, vergiss es. Das ist der Teufel dahinter. Das ist nicht der Herr. Der Geist des Herrn zwingt niemand. Der Geist des Herrn redet. Der Heilige Geist motiviert uns. Der Heilige Geist inspiriert uns. Aber er zwingt uns nicht. Nur der Teufel zwingt uns. Und er weiß, dass er keine Zeit hat. Und deshalb hetzt er uns auch manchmal dabei. So, wir müssen vieles über Bord werfen in unserem Leben und entsorgen diese falschen Vorstellungen von Freiheit. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit zu tun oder nicht zu tun. Zu gehen oder nicht zu gehen. Das hängt auch, ich muss in die Versammlung gehen. Ich freue mich, wenn du kommst. Aber du musst nicht in die Versammlung gehen. Wenn jemand dich zwingt, ich muss beten. Das ist Zwang. Nein, wir tun aus freien Stücken. Aus freien Stücken. Deshalb sind wir eine Freikirche. Wir tun aus freien Stücken. Ich will. Weil ich Freude daran habe, weil ich vergnügt bin, weil ich Gott diene dabei, aus Liebe, mit dem Herzen. Was ich muss, das ist Zwang, das ist nicht mehr Liebe. Ich muss ihn lieben, ich muss sie lieben, dein Feind, dein Widersacher. Nein, wenn du das nicht kannst, dann lass es. Wenn du das nicht kannst, dann lass es. Wir müssen nicht etwas tun, wir müssen uns selbst nicht vergewaltigen. Nur der Teufel versucht uns wieder, du musst, und wenn du das nicht tust, bist du kein echter Christ. Wenn du ihr oder ihm nicht die Hand gibst, dann bist du nicht echt. Oder wenn du dich so und so verhältst, du musst so dich verhalten, nach unserem Schablone, nach unserem Muster. Nein, du musst das Original wieder werden. Und Gott will dich zu einem Original wiederherstellen. So, wir müssen uns von allen bisherigen Festlegungen lösen. Das sind auch solche, ich muss. Weißt du, ich muss, damit ich was kriege, ich muss was geben. Nein, du musst Gott nichts geben. Du kriegst umsonst von ihm. Umsonst haben wir es empfangen, umsonst geben wir es weiter. Ich muss den Zehnten zahlen. Nein, ich darf den Zehnten zahlen. Das ist ein Vorrecht. Das ist ein Privileg. Du musst dich von diesen alten Verträgen lösen, wenn du Kind Gottes werden willst und ihm nachfolgen willst und Gott dienen möchtest. Diese Ansprüche des Feindes, wo du früher Verträge eingegangen bist. Und ich meine ganz besonders, wenn du okkulte Dinge in Anspruch genommen hast, da solltest du es schon bekennen. Also ich denke, das solltest du vor Zeugen bekennen, damit die Macht des Teufels gebrochen wird. Der Teufel hat furchtbar Angst vor Öffentlichkeit. Tyrannen haben Angst vor Öffentlichkeit. Was öfter, damit ja nichts rauskommt, damit ja nichts bekannt wird. Okkulte Sünden. Da, wo du Satans Dienst in Anspruch genommen hast, die sollte schon bekannt werden, damit die Macht der Sünde gebrochen wird. Aber sonst, andere Sünden, die sind dir vergeben. Und wenn du Jesu Blut anrufst, Jesu Namen anrufst, wird es vergeben. Ein Vertrag ist eine juristische Sache. Und weißt du, der Teufel hat dir schon so vieles untergejubelt. Geistheiler oder was weiß ich, welche Heiler auch, die haben dir was gedient, die haben was getan. Und der Teufel fordert, die Rechnung, bezahl die Rechnung. Ich habe dich geheilt, ich habe dir geholfen, ich bin dir beigestanden, bitte zahl mir das. Du kannst jetzt Christ heißen, egal wie fromm du auch bist, du kannst Christ heißen. Das ist genauso, wenn jetzt eine Frau ein Mädchen heiratet und die bekommt jetzt den Namen Christ, aber die hat bei der Deutschen Bank und bei der Bank Schulden und dort Schulden und so weiter. Die Bank interessiert sie nicht, wie du jetzt heißt. Die will ihr Geld zurückhaben, bis die letzte Rate bezahlt wird. Aber der neue Bräutigam, Jesus Christus, der würde alle Rechnungen bezahlen. Der muss nur wissen, bei welcher Bank du welche Schulden hast. Und das wird schon erledigt. Ich weiß von meiner Schwester, die war auch mal verheiratet und der erste Mann war in Ganove, der hat Schulden gemacht und sie hat noch bei einer Bank 70.000 D-Mark damals Schulden gehabt. Und als der neue Mann sie geheiratet hat, hat er gefragt sie, also, wo hast du noch Schulden? Hast du noch irgendwo Schulden? Und die Forderungen vom Gericht und so weiter. Ja, bei der und der Bank. Und der Mann hat da ein paar Ferkeln verkauft und was weiß ich, was er dort verkauft hat und hat die Schuld bezahlt. Und die war schuldenfrei. Und so ist auch Jesus. Aber du musst sagen, wo du noch deine Schulden hast. Und der Herr Jesus macht alles für dich. Der macht alles für dich. Und wenn der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Da, wo du Satans Dienst in Anspruch genommen hast, wo du irgendwie ja Wahrsagerei, Besprechung etc. hast, gependelt oder gezaubert hast oder gezaubert wurde, wo Satan dir geholfen hat und so weiter, wo noch irgendwelche Gegenstände da sind, vielleicht musst du diese Dinge rauswerfen, durchaus ist drin, und irgendwelche Amulette oder Techniken vergessen oder, weißt du, viele Sachen kannst du nicht vergessen, weißt du, positives Denken, Evangelium ist grundsätzlich positiv. Aber weißt du, das andere, was nicht von Gott ist, dieses positive Denken, denke positiv und dann lebe positiv, das kannst du nicht. Du kannst dich nicht an deine Haare hochziehen und sagen, jetzt lebe ich positiv. Weißt du, wir brauchen eine andere Kraft, die uns dann hochhebt und hochhält. So, da wo du woanders Ratschläge geholt hast, bei Wahrsagern und so weiter, andere Informationen benutzt hast, sag Jesus und dann bekenn es und dann bist du frei. Und sonst wirst du ständig verfolgt von diesen negativen, dunklen Mächten. Ständig wirst du verfolgt. Und der Teufel lässt dich ganz schön bluten. Der lässt dich ganz schön bluten. Viele sind ahnungslos über die Machtbereiche Satans, wie diese unsichtbare Welt funktioniert. Aber der Herr versucht Stück für Stück dich zu befreien, Schritt für Schritt dich rauszuholen. Er ist interessiert, dass du ganz frei bist. Und dann kommst du auch raus, dann musst du nicht ständig Alimente da zahlen für was weiß ich, wo du gar nichts dafür kannst. Wo du nicht schuld bist. Weißt du, der Teufel will nur deine Seele binden, weil du irgendwo mal ihm verpflichtet hast. Niemand soll glauben, dass er so schnell in Ruhe einen lässt. Aber Jesus will unserer Seele Frieden und Ruhe schenken. Er ist der neue Partner. Er ist der neue Führer, der uns führen und leiten will. Deshalb lass dich lösen und lass dich binden. Lass dich lösen von Ansprüchen des Feindes, was es auch immer ist. Das ist ganz arg wichtig. Deshalb ist auch Seelsorge angesagt manchmal, dass du da ein paar Schritte tust von dir aus. Du merkst, immer wieder kommt die Sache hoch bei mir. Immer wieder explodiere ich. Immer wieder kommen mir diese Gedanken. Immer wieder denk an die Gans. Verstehst? Und immer wieder musst du an diese Sachen denken. Weißt du, du betest, bist schön im Gebet und bist vertieft im Gebet, bist ganz nah bei Gott. Und plötzlich kommt die Gans dir in den Sinn. Das Alte, diese Erinnerung. Da ist dieser knurrige Diener, der hat gesehen. Weißt du, der Teufel hat dich zur Sünde verführt und jetzt verklagt er dich. Und jetzt hält er dir die Sünde vor. Du solltest also da gelöst werden. Was sie löst, ist gelöst. Was sie bindet, ist gebunden. Du brauchst also Vollmacht dazu. Man braucht Menschen mit Vollmacht. Ungläubige können das nicht tun. Im Gegenteil, Ungläubige binden dich noch weiter an Satan. Wenn Ungläubige das machen, Menschen, die nicht befugt sind, nicht berechtigt sind, wenn die hier was machen, sind Kurpfuscher. Die machen dich noch zu einem größeren Sklaven. Weißt du, du ziehst aus der unteren Etage auf und ziehst in die zweite Etage und dann bist du abhängig von den Mächten. Da bist du von Menschen abhängig, bist immer von dem Seelsorger abhängig, bist immer du musst immer zum Seminar kommen, immer zu den Sitzungen kommen, immer und so weiter. Du wirst abhängig. Das ist eine andere Form der Abhängigkeit. Der Sohn macht uns frei. Weißt du, wenn Jesus in deinem Leben eingegriffen hat, dann bist du frei. Du musst nur einmal bekennen und einmal aussprechen. Ich denke nur an meinem Leben. Ich habe auch mal was getan als junger Bursche und so weiter. Ich habe nur Warzen abgesprochen. Das war ja nicht so schlimm. Aber es ist schon okkult und dergleichen. Es ist schon okkult. Jemand hat mir erzählt, wie man das macht. Und ich habe das auch gemacht. Aber ich habe mich dann gewundert. Im Gottesdienst, ich bin überall hellwach. Im Kino kann ich hellwach sein. Vom Fernseher kann ich hellwach sein. Ich kann überall hellwach sein. Aber wenn ich im Gottesdienst bin oder meine Bibel lese, schlafe ich immer ein. Ich habe eine Schlafkrankheit gehabt. Im Gottesdienst bin ich immer eingelegt, kann noch so dynamisch gepredigt worden sein. Oder wenn ich die Bibel gelesen habe, nach ein paar Zeilen sind mir die Zeilen davon geschwommen. Und dann sagt mir ein Pastor oder predigt hier ein Pastor, nicht bei uns, sondern in der Gemeinde, wo ich dort war, predigt ein Pastor und sagt, es gibt Schlafkrankheit. Und dann habe ich gemerkt, Mensch, ich habe Schlafkrankheit. Ich wusste gar nicht, dass ich die Schlafkrankheit habe. Und dann hat er gefragt, was für okkulte Sünden hast du gemacht? Hat er mir was vorgelesen, da ein bisschen was gesagt, das und das. Und da war Warzen absprechen. Und dann sagte ich im Namen Jesu, los vom Warzen absprechen. Und dann sage ich nur, ich sage mich im Namen Jesu, los vom Warzen absprechen. Zack. Und es war passiert. Da hat man mir gar nicht groß gebetet. Ich habe nur mich vor Zeugen losgesagt. Vor Zeugen losgesagt. Bin nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag habe ich gedacht, das will ich mal sehen, ob das funktioniert, was ich da gemacht habe. Du, ich war hellwach. Ich war auch später wach und ich konnte meine Bibel wieder lesen. Da sind die Zeilen mir nicht davon geschwommen. Ich sage mich los im Namen Jesu vor Zeugen. Weißt du, das muss vor Zeugen geschehen. Der Teufel hat Angst, macht die Hosen voll. Wenn du vor Zeugen das sagst, dann ist er blamiert. Alles, was offenbart ist, da ist er blamiert. Er kann nicht mehr Anspruch darauf erheben. Denn wer da frei ist, der ist frei. Der kann dich dann nur noch woanders binden. Wer Gott anerkennt, wer Gott ehrt und wer Gott liebt und wer Gott dient, der wird auch von Gott geehrt. So, also pass auf, wo da noch eine Hypothek ist. Und der Teufel möchte dich so lang wie möglich bei sich behalten. Weißt du, er möchte nicht, dass du ihm entfliehst. Und er versucht immer wieder, ja, der Anspruch, ich sage jetzt, es gibt sogar in der Ewigkeit, wenn bestimmte Sachen nicht bereinigt sind, die gehen in der Ewigkeit mit dir mit. Und nach meiner Bibel, ich glaube nicht, dass es Fegefeuer gibt oder dergleichen, aber die gehen mit der Ewigkeit mit. Wenn du nicht bekennst, und da geht deine Hypothek mit, 30 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre, 1000 Jahre, die Hypothek geht mit. Du musst also die Hypothek abtragen. Und die Rechnungen, wo der Teufel offen hat noch, Ansprüche hat. Weißt du, da stehst du vor Jesus und dann sagt er, was will der? Der schuldet mir noch das und das. Wie steht's einmal in der Bibel? Matthäus Kapitel 5, Vers 26 und Lukas Kapitel 12, Vers 59. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Und du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Deshalb hat Jesus zum Petrus gesagt, bezahl für mich und dich. Du kommst nicht raus, bis du nicht den letzten Heller bezahlt hast. Das ist ein ernstes Bibelwort. Die meisten übergehen das. Und viele werden schockiert sein in der Ewigkeit. Ja, das hat man bei uns in der Gemeinde nicht gepredigt. Darüber hat man bei uns nicht gesprochen. Tut mir leid. Lass dich erlösen, sagt uns Petrus, von dieser väterlichen Lebensweise. Lass dich rausbringen. Weißt du, es reicht nicht aus, nur ausgezogen zu sein. Du musst auch einziehen ins gelobte Land. Weißt du, viele möchten weiter ägyptisch bleiben und wieder zurück zu Ägypten. Nein, du bist erlöst. Und du willst nicht mehr zurück in der Ziegelproduktion. Du willst nicht mehr zurück in der Unterdrückung. Du willst nicht mehr zurück unter der Peitsche. Weißt du, du willst nicht mehr zurück in der Versklavung, in der Fremdbestimmung. Du willst über dein Leben selbst bestimmen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Die Frage ist deshalb, bist du recht frei? Bist du wirklich frei von Einflüssen deiner Umgebung? Oder lässt du dich so leicht beeinflussen, manipulieren? Da erzählt dir jemand was und fällt schon auf dem Leim rein. So viele Menschen, die glauben alles. Die sind so gutgläubig, die glauben alles. Und fallen auf alles Mögliche rein. Du bist erst ein freier Mensch, wenn du dich nicht mehr verbiegen lässt. Wenn du dich nicht mehr manipulieren lässt. Und du bist erlöst von deiner Vergangenheit, wenn du über das, was passiert ist, nicht mehr weinst, wenn du darüber redest. Wenn du in dem Augenblick, wo du noch anfängst zu weinen, zu heulen und es dir wehtut, dein Herz ist noch, da ist noch die Wunde offen, die nässt noch die Wunde. Also wir müssen heil werden an der Seele und Geist. Und dann, wenn das passiert, dann geht es an der äußeren Substanz auch. Dann geht es natürlich auch an dem Leben, Alltag. Bist du wirklich frei? Weißt du, Gott kann diese Gefangenschaft bei dir beenden. Du kannst es nicht, du musst deshalb dich Gott anbefehlen. Bitte, bitte, Herr, erlöse mich. Oder wie der Simon der Zauberer sagt, bete, dass nichts von dem, was du gesagt hast, mir passiert. Petrus. Psalm 126, Vers 1. Als der Herr uns heimbrachte, das war wie Genesung von einer langen Krankheit. Und du kannst wieder lachen. Erlöste können wieder lachen. Wenn du noch nicht lachen kannst, stimmt was mit dir nicht. Weißt du, ein Kind lacht 500 Mal am Tag. 500 Mal am Tag. Weißt du, wie oft Erwachsene lachen? Soll ich euch sagen? Man hat festgestellt, manchmal nur noch 20 Mal. Denen ist das Lachen vergangen. Kinder lachen bis 500 Mal am Tag. Und wie heißt es in der Bibel, wenn die Erlösten heimkommen, ihr Mund wird voller Lachen sein? Kannst du wieder lachen über dich selbst, über deine Fehler? Kannst du wieder lachen über deine Vergangenheit? Ha, was wollt ihr? Es war toll. Ich habe so viel Mist gebaut. So viel Shit. So viel Ausschuss. Aber Lob und Dank, der Herr hat mir alles vergeben. Der Herr hat mir alles vergeben. Ich bin eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Ist das nicht toll? Lachen. Kinder Gottes müssen wieder lachen können. Wieder Freude haben. Die brauchen keinen Ersatz von irgendwas anderem. Weißt du, Freude und Freiheit ist eine innere Angelegenheit von Herzen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, wenn ihr nicht wieder lacht, seid ihr nicht gesund. Ein Befreiter, weißt du, ein Befreiter ist kein Wilder mehr, ist kein Gezwungener mehr, ist kein Erpresster mehr, kein Erdrückter mehr. Er ist frei. Über mich kann nur Gott was bestimmen. Und deshalb heißt es in den 10 Geboten, weißt du nicht, du sollst, du darfst nicht, du musst. Die 10 Gebote fangen nicht so an, sondern die 10 Gebote fangen im Hebräischen an. Der Mensch, der unter Gott steht, sündigt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, hat keine anderen Götter. Der Mensch, der unter Gott steht, bricht nicht die Ehe. Der Mensch, der unter Gott steht, lügt nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, was weiß ich, was er alles macht und nicht macht. Verstehst du, der Mensch, der unter Gott steht, der Mensch, der unter Gott steht, hat Autorität. Wie steht Elia da auf dem Karmel? Ich diene Gott und ich stehe unter Gott. Und dann sagt der Feuerfall. Hat Autorität. Der Mensch, der unter Gott steht. Und das ist Befreiung. Du bist nur Gott verantwortlich. Geschwister, wir müssen wieder dahin kommen, dass wir allein Gott verantwortlich sind. Dann können wir wieder miteinander umgehen. Dann sind die 10 Gebote nur noch etwas zum Vergnügen. Und seine Gebote sind dann nicht schwer. Dann merkst du, der Mensch, der unter Gott steht, begehrt nicht, was der andere hat. Der hat so viel. Der ist so reich. Der ist so gesegnet. Der braucht alles gar nicht von den anderen. Der Mensch, der unter Gott steht, redet kein Falschzeugnis. Der sagt immer die Wahrheit. Über sich selbst, über die anderen, über Gott. Der sagt immer die Wahrheit. Der Mensch, der unter Gott steht. Das ist ein Geheimnis. Unsere Freiheit ist, ich stelle mich bewusst unter Gott. Und alles andere ergibt sich von selbst. Und wenn ich unter Gott stehe, dann werde ich nichts Verkehrtes machen. Und selbst wenn ich was Verkehrtes mache, und es ist sogar zugelassen und vorgesehen, wir werden Fehler machen, aus diesen Fehlern lerne ich dann. Der Mensch, der unter Gott steht, lernt aus seinen Fehlern. Der Mensch, der unter Gott steht, vergibt allen Menschen. Der Mensch, der unter Gott steht, zürnt nicht, regt sich nicht auf, explodiert nicht. Der Mensch, der unter Gott steht, verträgt alles, verkraftet alles. Der Mensch, der unter Gott steht, das ist Freiheit. Der bleibt frei. Und das ist das Geheimnis. Du musst nicht viel tun. Du musst dich nur bewusst unter Gott stellen. Hier bin ich ja. Lass uns aufstehen. Und lass uns unter Gott stellen und lass uns zu ihm reden und lass uns vor dem Herrn treten und sagen, Herr, hier bin ich und ich möchte dir begegnen heute Abend. Ich möchte deine Gegenwart, deine Herrlichkeit, ich möchte deine Kraft erfahren. Ich möchte wissen, dass ich in deinen Händen bin. Hier kann mich niemand mehr aus deiner Hand reißen, weder hohes noch tiefes, vergangenes, gegenwärtiges oder zukünftiges. Ich bleib in Gott und ich bin in Gott und ich lasse mich nicht verunsichern. Der Mensch, der unter Gott steht, lässt sich nicht verunsichern. Der Mensch, der unter Gott steht, lässt sich nicht irgendwie hin und her bewegen von jedem Wind der Lehren. Der Mensch, der unter Gott steht, hat festen Boden unter seine Füße. Der Mensch, der unter Gott steht, ist ein Erlöster. Er hat keine Fesseln. Er kann vielleicht in den Feuerofen hineingehen, gefesselt, aber er kommt ungefesselt raus, kommt als Erlöster aus dem Feuerofen raus. Du gehst in die Schwierigkeiten als Gefesselter, als ein Gebundener, aber der Herr holt dich mit Macht und Liebe heraus. Halleluja, Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du uns erlöst hast von der Gewalt der Sünde, von der Gewalt des Bösen, von der Gewalt der Macht der Sünde. Niemand hat mehr ein Recht, mich an irgendetwas zu erinnern. Der Ankläger ist mundtot gemacht durch Jesus Christus. Er hat nichts mehr zu melden in der Gegenwart Gottes. Er hat verloren. Jesus Christus, du hast die Werke Satans zerstört. Alles, was in meinem Leben vom Satan aufgebaut war, alles, was vom Satan in unserem Leben aufgebaut war, das ist zerstört. Es ist eine neue Schöpfung geworden. Halleluja, wir sind eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Ich preise dich und ich segne alle Geschwister, die dein Wort hören, die deinem Wort glauben, die deinem Wort vertrauen, die sich auf dein Wort sich einlassen, die sich von dir rufen lassen. Und du sagst, das ist alles für dich und mich. Und das ist alles für dich und mich. Halleluja, Jesus, du hast so viel für mich getan und du hast so viel mir zurückgelassen. Ich habe Vollpension. Halleluja, inklusiv. All inklusiv. Halleluja. Alles ist für mich bezahlt. Ich darf jetzt nur noch Ja sagen und nur einverstanden sein und nur mitmachen und nur dabei sein. Das reicht, Herr Jesus. Ich liebe dich. Ich preise dich, dass du uns einladest. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken und ich will euch Ruhe schenken für eure Seelen. Lob und Dank. Lob und Dank, lieber Jesus. Ich ehre dich. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.